Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Gisela Steinhauer.
Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen. Wie weit geht Putin? Europa rüstet sich für den Ernstfall. Krieg oder Frieden in der Ukraine? Das waren Schlagzeilen dieser Woche, über die wir heute mit Ihnen reden wollen. Denn die Sorge um den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine wächst, weil dieser Konflikt auch uns ganz unmittelbar betrifft, reden wir heute darüber. Unsere Gäste an diesem Samstagmorgen sind Professorin Gwendolin Sasse, wissenschaftliche Direktorin des Zentrums für Osteuropa und internationale Studien, die sagt, das Rumgeeiere der Ampelregierung stößt bei vielen Menschen in der Ukraine auf Unverständnis. Schönen guten Morgen, Frau Sasse.
Guten Morgen.
Und zugeschaltet aus Moskau ist Hermann Krause, viele Jahre ARD-Korrespondent in Moskau und immer noch dort, weil er die Vertretung des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge in der Russischen Föderation leitet. Er sagt, auf keinen Fall darf Deutschland Waffen an die Ukraine liefern. Herzlich willkommen, Herr Krause.
Ja, einen schönen guten Tag.
Mit beiden Fachleuten können Sie ins Gespräch kommen unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 22 54 22 54 oder aber per Mail an gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Denn unser Thema ist heute der Ukraine-Russland-Konflikt. Wie soll Deutschland reagieren? Frau Sasse, es sind nicht alle so im Thema drin wie Sie. Lassen Sie uns deshalb mal zunächst die Fakten sammeln. Die Ukraine war früher eine der 15 Republiken der Sowjetunion und wurde ein eigenständiger Staat, als die Sowjetunion aufgelöst wurde. In großen Teilen des Landes wird ukrainisch gesprochen, in anderen Teilen russisch. Und wegen ihrer Lage ist die Ukraine ein wichtiges Verbindungsland zwischen Russland und der Europäischen Union, unter anderem deshalb, weil sie als Transitland für Gaslieferungen dient. Dieser Streit, ob die Ukraine sich nun Russland oder der EU annähern soll, wird seit langem ausgetragen und fand seinen Höhepunkt in den Demonstrationen und Protesten gegen Regierungschef Janukowitsch vor 8 Jahren. Worum ging es damals genau?
Ja, dieser sogenannte Euromaidan ist in der Tat das Schlüsselereignis und seitdem ist die Lage zwischen der Ukraine und Russland besonders angespannt. Ist also sehr wichtig für den Kontext. Das war 2013/14 und zwar ging es los mit einem auch für die EU überraschenden Rückzieher des damaligen Präsidenten Viktor Janukowitsch, der im November 2013 das EU-Assoziierungsabkommen für die Ukraine nicht unterzeichnen wollte und sich mit der Entscheidung klar gen Russland gewandt hat und es gab auch russische wirtschaftliche Unterstützung zu dem Zeitpunkt. Und das war der Auslöser, aber nicht der einzige Grund für eine dann monatelang anhaltende Massenmobilisierung der ukrainischen Gesellschaft. Und dahinter stand eine weit verbreitete Unzufriedenheit in der Ukraine, insbesondere mit dem zunehmend korrupten Regime von Janukowitsch und auch mit einem zunehmend autoritären Regierungsstil von Janukowitsch. Also die EU, dieses Abkommen, ja eigentlich auch etwas Technisches vielleicht aus der Sicht der Bevölkerung, war der Auslöser. Und dahinter standen vor allem Erwartungen und Hoffnungen, die man mit einer Westorientierung verbindet, nämlich höhere Lebensstandards und auch demokratische Institutionen.
Ist denn Janukowitsch unter Druck gesetzt worden, dieses Abkommen nicht zu unterzeichnen von Seiten Russlands?
Genau wissen wir nicht, ob das genau vor dieser Entscheidung wirklicher Druck war. Es wurden ihm Anreize angeboten und er hatte schon längere Zeit, eigentlich seit seinem Amtsantritt, einen ambivalenten Kurs gefahren und sich nicht ganz Russland annähern zu wollen. Zu dem Zeitpunkt hat Russland versucht, die Ukraine in eine Zollunion einzubinden. Dem hat er sich verwehrt. Gleichzeitig hat er mit der EU verhandelt, eben dieses Assoziierungsabkommen, was fertig war, verhandelt. Er hat also bewusst, wie auch Vorgänger von ihm, in beide Richtungen zu schauen und Verhandlungen in beide Richtungen zu führen. Es gab dann immer wieder zu wichtigen Momenten Kredite aus Russland und natürlich auch subventionierte Gaslieferungen. Und das ist auch in diesem Zusammenhang erfolgt. Die eigentlichen Zahlungen scheinen dann nach der Verweigerung dieser Unterschrift aus Russland gekommen zu sein. Aber da wird auf jeden Fall vorher auch das schon im Gespräch gewesen sein und politischer Druck ausgeübt worden sein.
Mhm. Herr Krause, damals hat dann eine Übergangsregierung, nachdem Janukowitsch ins Ausland gegangen ist, die Macht übernommen und das Assoziierungsabkommen mit der EU unterzeichnet. Und dann entstanden neue Probleme, Stichwort Krim. Eine Halbinsel, die zur Ukraine gehörte. Die Bevölkerung der Krim spricht zum großen Teil Russisch. Russlands Schwarzmeerflotte hat ihren Heimathafen auf der Krim. Mit welchem Recht oder warum hat Putin die Krim besetzen und dann annektieren lassen? Was war der?
Die Begründung ist ja, dass er sagt, die Krim war immer russisch, was natürlich nicht ganz so richtig ist. Russland hat die Krim im russisch-türkischen Krieg erobert 1774. Seitdem fühlte sich die Krim-Bevölkerung Russland zugehörig. Und das ist tatsächlich etwas sehr Emotionales gewesen, weil Russland und die Krim, das gehörte einfach zusammen nach Vorstellung der russischen Menschen. Und es hat ja, solange die Sowjetunion existierte, hat es da ja auch kaum Differenzen gegeben. Es gab natürlich immer wieder Streit, weil die Ukraine oder weil die Krim versuchte, innerhalb der Ukraine auch einen bestimmten Status zu erhalten, was ja dann auch gelungen war. Aber dann hat Putin, nachdem es eben zu diesen Auseinandersetzungen auf dem Maidan kam und von russischer Seite wird ja gesagt, dieser Maidan, diese ganze Revolution ist organisiert worden von dem Westen, von den Amerikanern. Jedenfalls hat Putin dann beschlossen, doch relativ schnell die Krim, wie Sie hier sagen, nach Hause zu holen. Wir sagen, dass sie annektiert worden ist, was natürlich auch stimmt, denn es wurden ja alle internationalen Verträge, auf die sich Russland jetzt in der jetzigen Diskussion auch immer wieder bezieht, verletzt. Zum Beispiel die Charta von Paris, das Budapester Abkommen wurde verletzt. Und wenn ich mir noch einmal anschaue, wie schnell das alles ging, 23. Februar wurde beschlossen im Kreml, dass die Krim zurückgeholt wird, wie gesagt in Anführungszeichen. Am 27. Februar war dann bereits russisches Militär da und besetzte wichtige Punkte. Am 6. März wurde dann beschlossen vom Parlament Anschluss an Russland. 10 Tage später ein Referendum. 96,7% haben sich angeblich dafür ausgesprochen. Referendum stand natürlich nicht unter einer internationalen Beobachtung. Und am 21. März wurde der Vertrag ratifiziert. Also das ging derart schnell, dass der Westen und auch natürlich die Ukraine total überrumpelt war. Und immer wieder, wenn ich hier mit russischen Freunden darüber diskutiere, dann sage ich, schaut mal, was ist passiert? Jemand hat euch oder ihr habt eurem Nachbarn ein großes Stück Land weggenommen, ohne irgendeine Form von Kompensation, ohne irgendeinen diplomatischen Weg einzuschlagen, ohne dass ihr darüber geredet habt, wie werden wir das Ganze nun in einem bilateralen Vertrag oder in einem internationalen Vertrag regeln, sondern es ist einfach genommen worden und es heißt so, jetzt ist das unser.
Und was sagen
und die Reaktion
Freunde dann?
Des Westens sind ja bekannt. Sie sind dann relativ still. Wenn ich dann auch noch komme und sage, stellt euch mal vor, die Ukraine wäre hingegangen, hätte gesagt, Sotschi ist schon immer ukrainisch gewesen, das holen wir uns jetzt, weil es schon immer unser war. Dann weiß man eigentlich gar nichts dagegen zu halten, sondern dann wird höchstens gesagt, ja, das ist ja theoretisch so. Nun ja, aber theoretisch 300 Jahre oder mehr als 300 Jahre, wie gesagt, kann man natürlich sagen, die Krim gehörte zu Russland, aber davor gehörte sie auch wieder anderen Mächten.
Wenn man jetzt nochmal auf
jemand Anspruch erheben kann, Entschuldigung, mit einem Satz noch, dann wahrscheinlich die Krim-Tataren.
Ja. Herr Krause, wenn man jetzt nochmal drauf guckt, warum will Putin eine Annäherung der Ukraine an die Europäische Union verhindern?
Naja, dieser Kampf zwischen Russland und Europa um die Ukraine ist Jahrhunderte alt. Frau Steiner, wir bewegen uns hier auf historisch vermintem Gelände oder auf historisch bekanntem Gelände. Schauen Sie mal, wer war alles schon in der Ukraine? Das waren die Polen, das waren die Litauer, das waren Kräfte aus Österreich, das waren die Nazis, die dorthin kamen, die versuchten, die Ukraine zu holen. Also das ist nichts Neues, dass man versucht, die Ukraine entweder in dieses eine oder in dieses andere Lager zu holen. Und für Putin ist natürlich die Ukraine ein Schlüsselfaktor. Man darf nicht vergessen, da gibt es enge Beziehungen. Und ich habe gestern zum Beispiel auch ein Gespräch mit jemandem drüber geführt, der sagte, also wir Ukrainer und wir Russen würden es vielleicht alleine hinbekommen, wenn der Westen sich nicht einmischen würde. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber das ist so eine Theorie, die hier gerne aufgebracht wird. Für die Russische Föderation ist die Ukraine von strategischer Bedeutung, von einer Bedeutung, die man nicht unterschätzen darf. Und aus dem Grunde ist Russland in dem jetzigen Punkt auch in der jetzigen Situation auch so hoch alarmiert.
Wie sieht das die Mehrheit der Russen? Steht die hinter Putin?
Der Konflikt um die Ukraine hat die Leute ermüdet. Man will da eigentlich gar nichts mehr von hören. Also man hat ja ganz andere Sorgen. Wir haben hier eine viel höhere Inflation bei viel geringeren Einkommen als zum Beispiel in der Bundesrepublik und in vielen Teilen Europas. Die Einkommen fallen, die Preise steigen dramatisch an. Und das ist eigentlich das, was die Leute im Moment wirklich besorgt. Hier wird ja konstruiert folgende Geschichte. Nicht Russland will die Ukraine angreifen, wie man das bei uns hört, sondern umgekehrt. Der Westen wird wiederum die Kräfte, man spricht ja immer von Regime, leider, die Kräfte in Kiew so mobilisieren, dass die bereit sind, einen Angriff gegen das Donbass-Gebiet, also gegen das besetzte Gebiet Lugansk und Donetsk durchzuführen. Das heißt, wir haben hier eine völlig umgekehrte Argumentation, die bei den Leuten, die natürlich laufend Fernsehen gucken und dem Kreml glauben, ankommt. Bei vielen Menschen aber, die sich völlig aus der Politik zurückgezogen haben, kommt das überhaupt nicht mehr an. Und die sagen, wir haben eigentlich die Nase voll von dieser ganzen Geschichte. Wir wollen, dass es zwischen Russland und der Ukraine normale Beziehungen wieder gibt.
Frau Sasse, haben die Ukrainer auch die Nase voll von der ganzen Geschichte? Also seit 2 Jahren regiert Denis Schmyhal das Land. Wie sieht das seine Regierung?
Ja, im ukrainischen System ist insbesondere der Präsident sehr wichtig. Das ist ja Volodymyr Zelensky. Aber gibt es in der Regierung keine großen Unterschiede in dieser Hinsicht. Natürlich ist das Land kriegsmüde. Man hört jetzt auch wieder immer, dass Leute sagen, wir leben schon so lange mit dem Krieg und vielleicht auch die Situation momentan sogar anders einschätzen als wir, die wir von außen drauf blicken. Und man hat sich da eingerichtet und ein Krieg, der lange dauert, wird auch schon zu einer Art Normalität. Aber man hat auch in der ukrainischen Gesellschaft einen starken Effekt gesehen auf das Zusammengehörigkeitsgefühl der Ukraine als Staat, der, wie Sie ja sagten, aus der Sowjetunion in diesen Grenzen hervorgegangen ist, wie er heute besteht. Und es hat auf jeden Fall das Verständnis dafür, auch in einem diversen Land zu diesem Staat zu stehen, trotz oder wegen aller Diversität, das hat es gestärkt. Und was aber Herr Krause eben anspricht, und ich glaube, das ist sehr wichtig, das wird zum Teil übersehen. Ich finde es bemerkenswert, dass wir aus Umfragen wissen, dass sowohl in der Ukraine als auch in Russland heute die Bevölkerung noch stark unterscheiden zwischen der jeweiligen Bevölkerung auf der anderen Seite und der politischen Führung. Und wie man das beides einschätzt, ist eigentlich sehr differenziert und nuanciert. Und ich würde auch gerne noch ergänzen zu dem, was Herr Krause gesagt hat. Also die Bedeutung der Ukraine für Russland, ja, ist auf der einen Seite geostrategisch, aber auf der anderen Seite verkörpert auch die Ukraine mit ihrem Reformprozess, auch wenn er schon länger andauert und auch noch länger andauern wird, und ihrer Orientierung sowohl gen Westen, dahinter steht auch ein Verständnis von Demokratie. Und das ist natürlich für ein autoritäres System wie Russland auch ein Risiko. Und das will man auch in der Nachbarschaft, wie wir auch an anderen Orten sehen, nicht haben. Und das versucht man zu kontrollieren. Also dahinter steht auch diese Frage des politischen Systems.
Seit dem vergangenen Frühjahr zieht Russland Truppen an der Grenze zur Ostukraine zusammen. Dort sind inzwischen mehr als 100.000 Soldaten stationiert, Panzer fahren auf. Und Russland sagt, die Truppen seien dort, weil die Ukraine eine Offensive in der Donbass-Region plane. Die Ukraine, die EU und die NATO befürchten wiederum, dass Russland eine Invasion plant. Der ehemalige Moskau-Korrespondent Hermann Krause und die wissenschaftliche Direktorin des Zentrums für Osteuropa und internationale Studien, Gwendolin Sasse, sind deshalb heute unsere Gäste bei Deutschlandfunk Kultur und freuen sich auf ihre Beiträge und auf ihre Fragen, zum Beispiel auf Frank Mertens aus Pforzheim. Guten Morgen, Herr Mertens.
Frau Scheinhauser, guten Morgen. Frau Sasse, guten Morgen. Und Herr Krause, guten Morgen.
Guten Morgen.
Also generell, das ist ein Pulverfass und ein Putin freut sich, dass er dahingehend Europa aufgemischt hat, dass die jetzt irgendwelche Reaktionen zeigen. Natürlich sind auch diese ganzen Embargos mit im wirtschaftlichen Bereich ein Heidenproblem und ich würde sagen, bloß keine Waffen liefern. Wir sollten uns mal überlegen, wir haben 2 Weltkriege inszeniert und da sollten wir uns doch ganz gewaltig zurückhalten. Ja? Und eins verstehe ich nicht, zum Beispiel ein Ex-Bundeskanzler Schröder, von dem hört man gar nichts in der Situation. Er sollte sich doch bitte schön mal bewegen. Zumal er, muss ich mal ehrlich sagen, wo mir der Hut hochgeht, der kriegt noch jedes Jahr 250.000 Euro und Bürogestellte und Limousine und so weiter. Also da hört es bei meinem Verständnis aus.
Herr Mertens, in welche Richtung soll sich denn Herr Schröder bewegen?
Anscheinend hat er ja hervorragenden Kontakt mit dem Herrn Putin. Ja, dann könnte er doch mit ihm kommunizieren, denn der hat ja auch mit ihm kommuniziert in Bezug auf Gazprom und so weiter und so fort.
Und was soll er ihm sagen?
Also hör mal zu, lieber Herr Putin, jetzt guck doch mal, dass du da Ruhe reinbringst. Das bringt doch dir nichts und bringt Europa auch nichts. Ja? Aber man hört nichts von ihm. Ja?
Herr Krause, was sagen Sie zu Frank Mertens Appell?
Ja, Ich würde, sehr schön, er hat sich auch gemeldet. Es gibt eine Äußerung des Bundeskanzlers, des ehemaligen Bundeskanzlers, aber da möchte ich mich eigentlich nicht auf Putin konzentrieren. Ich möchte lieber, was Sie ja auch erwähnten, Herr Mertens, die Frage diskutieren, sollen wir Waffen liefern oder nicht? Hier wird ja gerade die SPD sehr angegriffen, auch die Bundesregierung wird hier angegriffen. Angeblich hätten wir die Möglichkeit, sollten wir das tun, aber nach dem Kriegswaffenkontrollgesetz sind wir verpflichtet, das nicht zu tun. Es hat eine Ausnahme gegeben, als wir den Peschmerga im Kampf gegen den IS im Irak Waffen geliefert haben. Das war die einzige Ausnahme, die mir im Moment bekannt ist. Die Frage ist ja auch, was sollten wir liefern? Also jetzt diese 5000 Helme, die da geliefert werden. Schutzhelme, da kann man sicherlich, vielleicht hat die Bundeswehr nicht mehr. Das wird sich sicherlich noch klären. Also die Ukrainer wollten wohl 100.000 haben und wahrscheinlich sind nicht so viele vorhanden. Aber ganz wichtig ist, Deutschland ist im Minsker Abkommen entscheidend. Das hat ja Frau Merkel mit initiiert und Frau Merkel, die ehemalige Bundeskanzlerin, hat da eine wichtige Rolle gespielt. Wenn wir dieses Abkommen ernst nehmen, dann können wir nicht Waffen liefern, denn es widerspricht dem Geist des Minsker Abkommens.
Und was steht da drin, Herr Krause, im Minsker Abkommen?
Im Minsker Abkommen, soll ich Ihnen das ganz vortragen? Also,
Zusammenfassen, bitte.
Zusammenfassen ist ganz schwierig. Also, Waffenstillstand, Sicherheitszonen, dann soll eine Selbstverwaltung gebildet werden auf Seiten, das ist eine komplizierte Geschichte, aber sie ist hochinteressant. Eine Selbstverwaltung soll gebildet werden, dann sollen Wahlen durchgeführt werden und dergleichen. Also, dieses Minsker Abkommen soll ja eben regeln, dass es friedlich zugeht zwischen den Republiken, die ausgetreten sind und zwischen der Ukraine, dass es irgendeine Form von Abkommen gibt, dass hinterher alle Truppen, ausländischen Truppen zurückkommen, dass der Donetsk, aber wir müssen nachher vielleicht nochmal drüber sprechen, dass der Donbass wieder in der Ukraine ist. Also sehr kompliziert, aber sehr wichtig und es wird weiter verhandelt. Wenn wir Waffen liefern, würden wir gegen den Geist dieses Abkommens verstoßen. Und Herr Mertens, was Sie gerade noch erwähnt hatten, ich bin ja nun im Moment, oder habe ich das große Glück, dass ich hier das Büro der Kriegsgräberfürsorge in Russland leiten darf. Da hat man auch einen ganz anderen Blick auf die deutsch-russische Geschichte, glauben Sie es mir. Vorgestern, vor 78 Jahren, endete die Blockade von Leningrad. 1,1 Millionen Menschen sind ums Leben gekommen, weil die Wehrmacht einen Ring um Leningrad gezogen hat. 1,1 Millionen Menschen, vielleicht sogar noch mehr, sind verhungert. Am 27.01., das heißt also nächste Woche, jährt sich der Jahrestag Beendigung der Schlacht von Stalingrad. Das sind Daten, die sind in der russischen Bevölkerung, im russischen Bewusstsein vorhanden. Die Vorstellung, wir fahren dort, also die Kriegsgräberfürsorge, ich fahre dort, wäre normalerweise dort und wir legen dort Grenzen nieder und führen auch Gespräche. Die Vorstellung, dass wir nun aufgrund unserer Geschichte und aufgrund dieses Bewusstseins, das hier ist, von dem ich gerade gesprochen habe, in der Bevölkerung, das kann man nicht wegdiskutieren, es ist einfach da. Jetzt wiederum Waffen liefern gegen jemanden, der möglicherweise mal auf russische Soldaten, gegen russische Soldaten kämpfen sollte oder so, diese Vorstellung ist für mich schrecklich, muss ich ganz offen sagen. Deshalb finde ich, dass die Bundesrepublik, und das tut sie ja auch, sich da zurückhalten sollte.
Frau Sasse, mit dieser deutschen Geschichte sind natürlich tief sitzende Schuldgefühle verbunden. Welche Lektionen sollten wir aus der deutschen Geschichte ziehen?
Ja, wir sollten zum einen aus der Geschichte die Lehre ziehen oder genauer hinschauen, vor allem, dass wir die Sowjetunion nicht mit Russland gleichsetzen. Was Herr Krause eben sagte, stimmt völlig. Aber natürlich gehörte zur Sowjetunion auch die Ukraine, gehörte auch Belarus und die Verantwortung auch für hohe Opferzahlen in diesen Gebieten und Ländern dürfen wir nicht vergessen. Und das ist in unserer Wahrnehmung nicht so präsent. Und daraus argumentieren jetzt auch viele in der Ukraine, erwächst eine andere Art der Verantwortung. Also man muss da einen etwas differenzierten Blick haben, denn die russische auch Staatspropaganda will ganz klar auch diese Gleichsetzung Sowjetunion-Russland erhalten und sie ist auch bei uns stark vertreten. Allerdings stimme ich generell zu und ich finde, Herr Mertens hat wichtige Punkte angesprochen, nämlich zum einen auch, dass Putin versucht, Europa, die EU zu teilen und auch die USA, kann man noch hinzufügen, und die EU und die NATO von innen zu unterminieren und Spaltungen sichtbar zu machen. Und das gelingt gerade mit dieser Verengung Bedingung auf die Frage der deutschen Waffenlieferungen, militärischer Unterstützung für die Ukraine. Und eigentlich gewinnt dadurch der Kreml, zu sehen, dass auch so offen ausgetragen dieser Diskurs dieser Tage gerade stattfindet. Man muss meiner Ansicht nach einen größeren Diskurs führen in Deutschland, wie auch vorausschauen, sich Deutschland auch in Bezug auf militärische Unterstützung jetzt nicht nur für die Ukraine aufstellt. Aber das geht nicht in einer Krisensituation wie der jetzigen. Und dann wirken 5000 Helme eher wie ein Eingeständnis, dass man in Zugzwang kam. Das sieht also nicht besonders souverän aus. Die Lage drumherum ist einfach auch so, dass das militärische Ungleichgewicht ist so groß zwischen der Ukraine und Russland, dass jede militärische Unterstützung jetzt im Ernstfall keinen großen Unterschied machen wird. Das muss man einfach auch so hart sagen. Das heißt, das erfordert nochmal, dass der Akzent wirklich auf allen diplomatischen Kanälen jetzt liegen muss. Und da hat Deutschland viel beizutragen. Das andere ist eine längerfristige Diskussion, die wird aber in dem Moment diese Krise jetzt nicht entschärfen. Und Herr Mertens hat auch die Wirtschaft angesprochen. Das ist auch ein wichtiges Argument. Der Kreml nutzt gerade ein Zeitfenster, was aus seiner Perspektive eine gute Gelegenheit bietet, um all diese großen Sicherheitsfragen in Europa auf den Tisch zu legen. Denn mittelfristig wird auch die russische Wirtschaft stärker unter Druck kommen und da wird man sich weniger in dieser Situation der Stärke sehen, wie man es jetzt aus dem Kreml tut.
Herr Mertens, ich danke Ihnen sehr für den Beitrag aus Pforzheim. Und in Gotha wartet Andreas Albrecht am Telefon. Guten Morgen, Herr Albrecht.
Schönen guten Morgen. Danke, dass ich die Gelegenheit habe, ein paar Worte zu sagen.
Dann sagen Sie Ihre Worte.
Aus dem jetzigen Verhalten der Politiker in Europa spricht eigentlich die typische Überheblichkeit der westlich geprägten Politiker gegenüber alles, was aus dem Osten kommt. Und ich denke, wir sollten in Deutschland nicht vergessen, wem wir die deutsche Einheit zu verdanken haben. Das war A, die Bevölkerung aus der DDR, die das also friedlich erreicht hat, und B, dass also dann Deutschland eine Einigung mit Ex-Sowjetunion machen konnte. Damals wurden also weitreichende Sicherheitsgarantien gegeben, die aber nicht in vernünftige Verträge umgewandelt wurden. Und Deutschland tut es, glaube ich, nicht gut, hier auf dem hohen Ross zu sitzen und auf Russland einfach so zu schauen. Wenn dieses riesige Land nicht auf Augenhöhe betrachtet wird und auch entsprechend behandelt wird und in Verhandlungen ernst genommen wird, dann wird das halt weiter so sein. Sondern es ist nicht notwendig, sich einfach von dem Westen verarschen zu lassen.
Herr Albrecht, wenn Sie sagen, das muss entsprechend behandelt werden, dieses Land, nämlich auf Augenhöhe, woran denken Sie dann? Was fehlt Ihnen?
Das ist also die typische westliche Herablassung. Alles, die westlichen Politiker, die mit Russland verhandeln, die haben null Ahnung, wie es in einem System in der Sowjetunion zum Beispiel mal zugegangen ist. Und die haben das also auch geschafft, einen Übergang zu machen. Und es ist so ein schönes Land. Ich war selber zu DDR-Zeiten dort in verschiedenen Regionen. Und die Leute sind genauso wie wir, und sie werden aber von der westlichen Politik einfach ganz von oben herab behandelt. Das merkt Herr Putin natürlich auch, aber es hat er halt nicht nötig, und deshalb sind die Reaktionen so. Er erkennt ganz genau die Schwachstellen, die hier in dieser sogenannten westlichen Demokratie sind. Und wenn Europa, wenn Amerika das nicht kapiert, dass Russland eigentlich unser einziger Verbündeter ist gegen China, wo die viel größere Gefahr herkommt, dann sage ich mal auf mittelfristig Zeit gerechnet gute Nacht. Wir zum Beispiel unser das Projekt Nord Stream in Frage stellen, da frage ich mich, ob die Politiker noch Realität haben. Wir werden ein riesiges Energieproblem kriegen, die brauchen den Hahn nur zuzudrehen. Ich weiß nicht, auf welchem hohen Ross hier Deutschland sich einfach setzen will. Das haben wir. Und wir haben viel ganz andere Probleme.
Frau Sasse, zur Haltung von Andreas Albrecht.
Ja, ich würde erstmal, Herr Albrecht, vielen Dank für Ihren Kommentar und auch Ihre darin eigentlich impliziten Fragen. Ich sehe es ähnlich wie Sie, dass man Bedrohungswahrnehmungen ernst nehmen muss. Und lange Zeit haben verschiedene westliche Stimmen versucht, es kleinzureden, dass die NATO und NATO-Osterweiterung für Russland eine Bedrohung darstellt. Und das hilft einfach nichts, das immer wieder zu behaupten, wenn die Wahrnehmung eben in Russland eine andere ist. Und sie ist auch nachvollziehbar. Und ich stimme Ihnen auch zu, dass Putin auf jeden Fall schon einen Zwischenerfolg verbucht hat, denn er hat mit diesem massiven Truppenaufbau und diesem realen Bedrohungsszenario an der ukrainisch-russischen Grenze auf jeden Fall schon erreicht, dass dass er international auf Augenhöhe wieder insbesondere mit den USA, aber auch mit der NATO verhandeln kann und dass auch diese Bilder für alle sichtbar sind. Und das war schon ein erstes Ziel auch, glaube ich, dieses massiven Truppenaufbaus. Ich denke dann aber, dass man im optimistischsten Fall kann man denken, dass jetzt ein neuer Verhandlungsprozess in Gang geht, wo sich die USA und die NATO, das war ja in dieser auch intensiven Woche der Krisendiplomatie Mitte Januar auch zu sehen, darauf einlassen, zuzuhören. Diese Bedrohung auf verschiedenen Seiten, aus Polen und dem Baltikum fühlt man sich und aus der Ukraine fühlt man sich eben auch bedroht, dass das alles auf dem Tisch ist, dass man sich zuhört, dass man nicht zustimmt, aber dass das im besten Fall neue Verhandlungsräume schafft, um über Sicherheit und auch die Sicherheitsarchitektur nachzudenken. Das heißt nicht, dass sich die NATO einlassen kann oder will auf einen Stopp der NATO-Osterweiterung. Das wird nicht passieren. Aber es ist schon ein erster Schritt, ein Wandel, sich da genauer zuzuhören. Und das ist lange Zeit nicht passiert. Und die Russland immer wieder auch als lediglich regionalen Akteur darzustellen, das sehe ich auch als Problem. Ich denke aber dennoch, dass auch vielleicht sollte man das auch kurz mal aufklären. Es geht ja viel um diese Absprachen und Garantien, die man Gorbatschow gegeben hatte. Sie sprachen an auf das Ende der Sowjetunion, auf die deutsche Einheit. Es gab keine schriftlichen Vereinbarungen, dass sich die NATO nicht nach Osten erweitert. Viele der Diplomaten, die damals dabei waren, haben in ihren Notizen und Tagebüchern davon gesprochen, dass es mündliche Absprachen oder mündliche Zusicherungen gab. Aber das wichtigste Argument dabei finde ich, dass man in dem damaligen Kontext 1990, als diese Verhandlungen stattfanden über die deutsche Einheit, dass man nicht den Kontext vorhersehen konnte, in dem wir heute agieren. Es gab noch die Sowjetunion, es gab keine unabhängige Ukraine und es ging über den Vorstellungshorizont der meisten hinaus. Und das hat aber dennoch, kann das nicht bedeuten, dass heute ein Land nicht seine eigene Sicherheits- und Sicherheitsbündnisse aussucht.
Gleichwohl, Frau Sasse, haben Sie in einem Artikel geschrieben, die Gespräche zwischen den Vereinigten Staaten und Russland in Genf sind ein Sieg für Wladimir Putin, der dem Westen seine Agenda aufgezwungen hat. Das klingt jetzt nicht so sehr nach Augenhöhe und Offenheit für Wandel, wenn Sie von Zwang sprechen.
Ja, man hat mit einem sehr massiven Truppenaufbau, das ist natürlich ein extremes Mittel, hat man erzwungen, dass man an diesem Verhandlungstisch sitzt und die USA und die NATO und andere sind darauf eingegangen und auch, das ist auch gut so. Das heißt, das ist erstmal eine Art Zwangsdiplomatie, die jetzt stattfindet, aber sie kann, das habe ich ja gerade so versucht auszudrücken, in der optimistischen Interpretation ist es vielleicht der Auftakt, um nicht über die Maximalforderungen Russlands zu diskutieren, da gibt es wenig zu diskutieren, aber es gibt weitere Themen, die durchaus diskutiert werden können und müssen, wenn wir an Abrüstung, an Rüstungskontrolle denken, wenn wir auch an ganz neue, völlig unregulierte Themen wie Cyber zum Beispiel denken. Und da ergibt sich eine Möglichkeit. Aber der erste Teilerfolg von Putin ist auf jeden Fall, dass er sich, den Kreml, auf Augenhöhe mit den USA wieder sichtbar macht.
Mhm. Herr Krause, teilen Sie Andreas Albrechts Haltung? Zu wenig Augenhöhe?
Die Frage ist ja, was will Moskau? Putin sagt, das Vordrängen der NATO können wir nicht länger hinnehmen. Also hat man Gespräche begonnen, man hat nun Schriftstücke ausgetauscht und gestern hat der russische Außenminister in einer langen Radiosendung erklärt, das, was er von Herrn Stoltenberg bekommen hat, das wäre so kalt und so abweisend gewesen, er hätte es kaum lesen können. Weil immer dieselbe Formulierung, die Tür bleibt auf für andere NATO-Mitglieder und wir ändern da nichts dran. Das ist das Problem. Es muss auf beiden Seiten, Russland hat ja auch Maximalforderungen erhoben, also quasi Rückkehr zum Jahre 1997, Maximalforderungen, die nicht durchgesetzt werden können. Aber es muss auf beiden Seiten, muss man aufeinander zugehen. Und von russischer Seite hören wir im Moment, dass das, was der Westen anbietet, nicht reicht. Dass man nicht damit zufrieden ist, dass gesagt wird, okay, wir sind bereit, über Abrüstungsverträge zu reden, aber das Prinzip der NATO bleibt unangetastet. Es wird keine Sicherheit geben, dass die Ukraine nicht reinkommt. Dies auch alles ist ja auch eine Scheindebatte. Wir alle wissen, dass die NATO die Ukraine nicht aufnehmen wird, weil es gar nicht geht. Die Ukraine ist zu sehr mit innenpolitischen Konflikten, nämlich Donbass und Krim. Das widerspricht dem. Es müsste dann auch bei der Aufnahme der Ukraine und Georgiens zum Beispiel, müsste Einstimmigkeit herrschen. Das wird nicht zustande kommen. Das heißt, es wird ja zum Teil auch eine Scheindebatte geführt und beide Seiten spielen hier nicht mit offenen Karten, um ganz ehrlich zu sein. Das ist das Problem. Aber es muss in irgendeiner Form vom Westen auch mehr kommen als das, was bisher angeboten ist. Und es muss von Seiten Russlands natürlich auch, muss man von dieser Maximalforderung weggehen. Ansonsten weiß ich nicht, wie das Ganze weitergeht. Hm. Es ist, glaube ich, nicht damit zu rechnen, dass Russland die Ukraine überfällt, wie ja in letzter Zeit immer wieder als großes Szenario von besonders von den Amerikanern aufgezeichnet wurde.
Sagt Hermann Krause, ehemaliger ARD-Korrespondent in Moskau, heute unser Gast mit Gwendolin Sasse, der wissenschaftlichen Direktorin des Zentrums für Osteuropa und internationale Studien. Ich danke Andreas Albrecht für seinen Anruf aus Gotha. Deutschlandfunk Kultur im Gespräch über den Ukraine-Russland-Konflikt mit Gwendolin Sasse und Hermann Krause und mit dem ukrainischen Publizisten Juri Durkot, den wir zu Hause erreichen, in Lviv, dem ehemaligen Lemberg im Westen der Ukraine. Herr Durkot, wie erleben Sie die Situation in Ihrem Land? Guten Morgen.
Guten Morgen allerseits. Ich habe die Diskussion ein bisschen mitgehört und ich habe festgestellt, wir sprechen eigentlich über Russland und den Westen, über das Verhältnis zwischen dem Westen und Russland. Und wir blenden aber auch ein ganz wichtiges Thema aus. Und dieses Thema ist die innenpolitische Entwicklung in Russland, weil das, was Russland jetzt außenpolitisch macht, ist sehr eng damit verbunden, was im Inneren des Landes passiert. Und alle reden jetzt über den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine oder über die Ukraine-Krise, aber eigentlich ist es ein falscher Begriff. Dieser Begriff ist irreführend. Es handelt sich um eine Russland-Krise. Und das ist eine Krise, die durch einen autokratischen Staat verursacht wurde. Und dieser Staat verfolgt seine eigenen Bürger. Dieser Staat wirft die Opposition in Gefängnisse. Und dieser Staat macht auch die unabhängigen Medien mundtot. Das ist ein Staat, der weiter expandieren will, möglicherweise ein verlorenes Imperium wieder aufbauen will, wie das dort gesehen wird. Und auch die Gewalt exportieren will. Und man muss sich eigentlich fragen, warum das russische Modell heute für ehemalige Staaten der Sowjetunion, aber auch für viele andere Länder überhaupt nicht attraktiv ist. Und das hat eben mit den innenpolitischen Entwicklungen in Russland zusammen.
Also Sie würden sagen, Putin möchte zum Beispiel die Wiederherstellung des russischen Einflusses. Das ist ein Grund für ihn.
Also ich würde sogar das noch schärfer formulieren. Es geht nicht nur um den Einfluss, es geht um die Dominanz.
Mhm. Wie wirkt sich das auf die Ukraine aus? Wie ist die aktuelle Situation in Ihrem Land, Herr Durkot?
Wir leben ja schon seit 8 Jahren oder seit fast 8 Jahren im Krieg. Und dieser Krieg im Donbass hat nie aufgehört. Und wenn wir jetzt über den russischen Angriff, über den möglichen russischen Angriff reden, dann muss man sagen, es geht ja nur um einen möglichen militärischen Angriff, um einen massiven Angriff mit russischen Soldaten, die über die ukrainische Grenze kommen. Aber diese Angriffe haben nie aufgehört. Und wie gesagt, der Krieg im Donbass hat nie aufgehört. Dieser Krieg hat über 13.000 Menschenleben gekostet. Die Krim wurde annektiert. Und das ist aber nicht nur der Krieg gegen die Ukraine, sondern auch gegen den Westen. Die Mordanschläge in Großbritannien, in Deutschland, die Explosion im Waffendepot im tschechischen Verbetice, die russische Propaganda, die Trollfabriken, die Desinformationskampagnen, der Abschuss der MH17-Maschine. Nur ein Beispiel. Wir haben heute in der Ukraine fast jeden Tag beziehungsweise mehrere Bombendrohungen täglich, die über Chats, Telegram-Kanäle zum Beispiel oder E-Mails eintreffen.
Also Bombenalarme.
Bombenalarme, genau. Und das heißt zum Beispiel, diese Woche wurden am Donnerstag gab die Meldung in Lemberg, sind alle Schulen. Gibt es Sprengstoff in allen Schulen und in einem großen Einkaufszentrum. Vergangene Woche hatten wir das zweimal. Insgesamt sind im Januar mittlerweile über 350 Bombenalarme eingegangen. Und die kommen alle entweder aus Russland oder aus den sogenannten separatistischen Republiken.
Herr Durkot, was erwartet die Mehrheit der Ukrainer in diesem Zusammenhang von Deutschland? Soll Deutschland zum Beispiel Waffen liefern?
Also nicht nur von Deutschland, sondern auch generell vom Westen. Also ich stelle mal so die Frage. Wann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass der Aggressor angreift? Wenn er weiß, dass sein Opfer sich nicht wirklich verteidigen kann, oder wenn er weiß, dass er bei einer Invasion mit schweren Verlusten rechnen muss? Aus dem Standpunkt der Logik ist die Antwort eigentlich klar. Man provoziert einen Aggressor nicht dadurch, dass man Waffen liefert, damit sich ein Land verteidigen kann. Es geht ja darum, dass die Ukraine sich verteidigen will. Man lädt einen Aggressor regelrecht zum Angriff ein, wenn man das nicht tut. Es ist eigentlich im realen Leben genauso. Ein Krimineller fällt beim Raubüberfall immer über ein schwaches Opfer. Und ein Dieb bricht in eine schlecht gesicherte Wohnung ein. Ein Vergewaltiger sucht sich einen stillen Ort. Sie wollen alle unbestraft davonkommen. Und eigentlich ist es in der Politik nicht viel anders. Es gibt genug Beispiele in der Geschichte, wenn ein schwaches Land, das sich nicht wirklich verteidigen konnte, überfallen wurde. Und die Ukraine braucht defensive Waffen, um sich zu verteidigen. Es ist das legitime Recht von jedem Land. Jetzt zu der deutschen Verantwortung. Und ich glaube, Deutschland hat die Ukraine in den vergangenen Jahren unterstützt. Es gab viel Unterstützung im Reformbereich. Mhm. Aber heute ist die Lage viel komplizierter. Und das Problem ist, dass in der heutigen Situation entsteht der Eindruck, dass Deutschland seiner Verantwortung nicht mehr gerecht wird. Sieht man in Osteuropa, nicht nur in der Ukraine, sondern auch in Osteuropa so. Und das trägt besonders in diesen Ländern dazu bei, dass man sich fragt, ob man sich auf Deutschland verlassen kann.
Herr Durkot, ich danke Ihnen jetzt erstmal für diese ersten Eindrücke aus der Ukraine. Schlage vor, Sie bleiben bei uns in der Leitung aus Lemberg. Und am Telefon ist Christian Ottens aus Alfter bei Bonn. Guten Morgen, Herr Ottens.
Schönen guten Morgen zusammen. Ja, es ist sicher eine sehr bewegende Diskussion, weil die Frage, vor der wir ja stehen, ist ja, eigentlich steht ja schon seit langem im Raum. Wenn man sich überlegt, die Osterweiterung ist von Russland immer wieder angesprochen worden. Ja? Und es kann nicht sein, das würde der Westen genauso wenig akzeptieren, wenn vor den Russen Amerikas an der Grenze sich dort Mächte konzentrieren würden, würde das jedes Land der Welt genauso besorgniserregend finden. Und Russland, das finde ich total wichtig, macht deutlich, dass es darauf reagiert. Und insofern finde ich, dass auch die Diskussion, wenn zum Beispiel Länder schwächer sind oder stärker sind, dass das dann automatisch zu bewaffnen führen muss, finde ich den falschen Ansatz, was der Kollege gerade gesagt hat. Sondern man muss eigentlich im Grunde zusammenkommen. Und wenn man sich überlegt, was geschaffen worden ist, ist ja in Friedenszeit bei uns geschaffen worden, was wir an Prosperität und an Stärke in unserer Wirtschaft und im Zusammenleben erreicht haben und nicht durch Zerstörung. Diese Zerstörung durch Kriege, die ist heute auch in einer Dimension, das wäre ja fatal. Also von daher kann es eigentlich nur darum gehen, dass man die Interessenlagen einander sozusagen in den Blick nimmt. Und ich kann das sehr gut verstehen, dass Russland an dieser Stelle einfach auch empfindlich ist. Und man an dieser Stelle, man hat ja über Jahre beobachtet, wie die Osterweiterung vonstatten gegangen ist. Und es ist nichts passiert. Russland hat das immer wieder angesprochen.
Herr Ottens, Sie setzen auf Diplomatie, wenn Sie sagen, man muss zusammenkommen.
Ich muss doch die Interessenlagen aller Menschen berücksichtigen. Ich kann doch nicht demjenigen, der sich sozusagen bedroht fühlt an seiner eigenen Grenze, zu Recht, ja. Ich meine, das ist ja in der Russland vorgerückt, die Osterweiterung, ja. Jetzt kann man natürlich die Frage stellen, ist das denn ein Problem? Aber trotzdem, wenn das ein Nachbar bei mir machen würde, wäre ich auch besorgt. Insofern finde ich jetzt so die Entwicklung, die jetzt aktuell ist, einfach als Maßstab zu nehmen für eine Bewertung dieser von Waffenlieferungen, finde ich falsch. falsch. Man muss die gesamte geschichtliche Entwicklung sehen, die vorher gelaufen ist, und die Entwicklung zwischen Westen und Osten, und muss das, was Russland sagt, berücksichtigen und damit den Austausch treten. Mhm. Und dabei hat Deutschland übrigens eine ganz zentrale Rolle. Ist ja gerade angesprochen worden, das Minsker Abkommen. Also wenn Deutschland an dieser Stelle diesen Hebel umlegen würde und den Waffen liefern würde, wäre ein ganz großes Vertrauen gebrochen, dass es überhaupt sich ohne Gewalt lösen lässt. Weil Deutschland ist an dieser Stelle zentral in dieser ganzen Diskussion. Wenn Deutschland umfällt, dann ist, sage ich mal, ein großer Dammbruch passiert. Und das würde ich auf keinen Fall riskieren. Und das ist eigentlich, da muss man leider sagen, von den Amerikanern über viele Jahre hinweg, schon seit Gründung der NATO, immer ins Gespräch gebracht worden. Sie erinnern sich sicher an das Wort von Lord Ismay, der ja erst der NATO-Generalsekretär war. Dessen Strategie hatte damals schon gelautet, dass die Amerikaner sozusagen quasi in diesen Raum hier, also Europa quasi, reinkommt, die Deutschen, dass man die unten hält und dass man die Russen raushält. Also mit dieser Perspektive ist es natürlich schwer ins Gespräch zu kommen, wenn man an diesen Strategien festhält,
ja, sondern würde, in dieser Welt. Ja. Herr Ottens, ich würde jetzt gerne mit Ihnen ins Gespräch kommen, beziehungsweise zulassen, dass Juri Durkot mit Ihnen ins Gespräch kommt. Ja? Herr Durkot.
Ja, schönen guten Tag für die Frage. Es ist sehr richtig, dass man sozusagen insgesamt auch die historische Entwicklung betrachten muss. Aber wie ich bereits am Anfang betont habe, auch die innenpolitischen Entwicklungen in Russland. Und Russland ist heute ein autokratischer Staat. Was die historische Entwicklung anbelangt, so ist es klar, dass die osteuropäischen Staaten auch ihre Erfahrungen mit Russland bzw. mit der Sowjetunion, mit dem Stalinismus gemacht haben. Und das waren die Ängste der Osteuropäer, warum sie alle in die NATO wollten. Nicht die NATO hat sich aggressiv erweitert, wie man in Russland jetzt behauptet, sondern die osteuropäischen Länder wollten allesamt in die NATO, weil sie dort den Schutz suchen wollten vor einer möglichen russischen Aggression, weil sie eben in der Vergangenheit alle diese Erfahrungen schon gemacht haben. Und das sind die historischen Tatsachen. Zu den Ängsten, die oft in Russland artikuliert werden, dass Russland sich eingekreist fühle von der NATO. Russland grenzt heute an 4 NATO-Staaten. Es gibt etwa, also die Gesamtlänge der russischen Landesgrenze ist über 20.000 Kilometer. Es gibt im Nordwesten eine Grenze zu Norwegen, etwa 200 Kilometer lang. Und Russland grenzt an Norwegen nur deswegen, weil Stalin ein Stück von Finnland weggenommen hat nach dem russisch-finnischen Krieg 1940. Russland grenzt an Estland, an das große NATO-Land Estland. Die Grenze ist etwas mehr als 300 Kilometer lang. Und es gibt noch 2 Staaten, NATO-Staaten, mit denen Russland eine gemeinsame Grenze hat. Das ist Polen und Lettland und Litauen. Das ist aber nur deswegen so, weil diese Exklave Kaliningrad, also Ostpreußen.
Herr Durkot, es wird sehr kleinteilig.
Kommen Sie, gehört. Nein, das ist jetzt das Problem der Einkreisung.
Ja.
Es ist insgesamt nicht mehr als 600-700 Kilometer gemeinsame NATO-Grenze mit Russland von 20.000 oder mehr als 20.000 russische Landesgrenze. Und in dieser Situation sagt man, man fühle sich von NATO eingekreist. Das ist absurd.
Frau Sasse.
Ja, ich würde so in die Diskussion einsteigen, einfach nochmal, was wir auch eingangs schon mal angesprochen hatten, nochmal sagen. Und zwar ist es, glaube ich, wichtig, Bedrohungswahrnehmungen auf allen Seiten ernst zu nehmen. Und das passiert gerade und daraus kann auch ein neuer Verhandlungsspielraum entstehen. Es hilft nichts zu sagen, Russland sollte sich durch die NATO nicht bedroht fühlen. Das tut es offensichtlich. Aber andersherum, und das ist häufig auch in der öffentlichen und politischen Diskussion weniger präsent, sind natürlich das Baltikum, Polen, auch die Ukraine in einer ähnlichen Situation. Und sie fühlen sich genauso real bedroht durch Russland. Und das muss einfach beides klar benannt werden. Und dass die eine Seite oder die andere Seite hervorzuheben, hilft in diesem Verhandlungsmodus, in den wir kommen müssen, im Moment noch nicht wenig. Es ist ganz nachvollziehbar, dass auf der Seite der baltischen Länder, Polens und der Ukraine auch die Bedrohung als real wahrgenommen wird. Und gerade die Ukraine hat ja schon seit vielen Jahren Krieg im Land, der von Russland massiv unterstützt und erhalten wird. Ohne Russland gäbe es den Krieg in der Ukraine nicht. Das heißt, es sind auch, wenn wir geschichtlich und zeitgeschichtlich gucken, es sind Fakten geschaffen worden von Russland und die wirken wie eine Bedrohung, die sind eine Bedrohung und die müssen natürlich thematisiert werden jetzt.
Herr Krause, droht ein Krieg?
Nein. Man muss da immer ein Fragezeichen hintersetzen. Ich denke, das, was passiert ist, ist ein Aufmarsch von Truppen, wobei wir nicht ganz genau wissen, sind die vielleicht da auch feststationiert? Wir bekommen ja nur die Information von den Amerikanern. Wissen wir tatsächlich, hat dieser Aufmarsch stattgefunden? Gibt es den? Das ist auch nicht so hundertprozentig. Und auf eines möchte ich hinweisen. Der ukrainische Präsident Zelensky hat gesagt, seid vorsichtig im Westen, hört auf von Krieg zu sprechen. Das ist eine Hysterie, die dort existiert. Ihr schadet damit der ukrainischen Wirtschaft. Es gibt jetzt im Moment Streit zwischen Zelensky und Biden. Das ist auch ganz interessant, weil jetzt die Ukrainer plötzlich sehen, das ist ja völlig übertrieben, dass die Kanadier, die Briten und die Amerikaner ihr Botschaftspersonal abziehen, so als würde jetzt der Angriff der Russen unmittelbar, der russischen Streitkräfte unmittelbar bevorstehen. Also da versucht man das Ganze jetzt ein bisschen runterzufahren und zu sagen, Moment, es ist nichts passiert, sie stehen dort, sie sind eine Bedrohung, aber, so Zitat Zelensky, wir haben gelernt, mit der Bedrohung zu leben.
Ich danke Ihnen sehr für Ihren Beitrag, verabschiede mich jetzt vom ukrainischen Publizisten Juri Durkot, danke Ihnen sehr für Ihre Zeit, dass Sie sich Zeit genommen haben für das Gespräch von Deutschlandfunk Kultur und Frau Sasse noch kurz zum Aspekt von Hermann Krause.
Ja, ich wollte kurz sagen, ich glaube nicht, dass man von einem Streit zwischen Biden und Zelensky sprechen kann und man sollte das auch nicht überbewerten, was gestern durch die Medien ging. Ich glaube, es ist von Zelensky auch verständlicherweise signalisiert worden, man sollte die Rhetorik, auch die Rhetorik in den USA, in Großbritannien, insbesondere auch, was sich mit dem Herunterfahren diplomatischer Vertretungen in Kiew beschäftigt, herunterfahren, um das Risiko nicht groß zu reden, aber gleichzeitig ist also, glaube ich, keine große Differenz in der Politik jetzt zwischen der Ukraine und den USA. Und gleichzeitig würde ich auch davor warnen, dass die Risiken kleinzureden. Also ja, was meinen wir mit einem Angriff? Besteht eine Gefahr von weiterem Krieg oder einem großen Angriff auf die Ukraine? Es gibt verschiedene Risiken und eines davon ist auch, dass bei einem so massiven Truppenaufmarsch an der Grenze auch Dinge aus der Kontrolle geraten können, dass auch lokale Dynamiken einsetzen können, dass es Eskalationsspiralen gibt und dass natürlich dieser Truppenaufbau nicht bedeutet, dass mit Truppen mit 100.000 Mann angegriffen wird, aber dass es auch für präzise, selektive Ziele, Angriffe die Möglichkeiten gibt. Also ich glaube, der Kreml hat sich einfach Optionen geschaffen und diese Risiken sind real, die kann man auch nicht kleinreden.
Im Zusammenhang mit dem Ukraine-Russland-Konflikt ist die Frage, wenn man sich jetzt mal die hohen Energiepreise anguckt, dann fragt man sich, ob sich Deutschland diesen Konflikt überhaupt leisten kann. Können wir getrost auf die Gaslieferungen aus Russland und auf die Gaspipeline Nord Stream 2 verzichten? Denn dann ist ja auch die Frage, wie verlässlich ist Deutschland als Partner der Europäischen Union und der NATO, wenn der Preis dafür teure Energie ist, Gwendolin Sasse und Hermann Krause. Frau Sasse, Sie dürfen anfangen.
Ja, zum einen ist Deutschland mittelfristig von Gaslieferungen aus Russland abhängig, aber diese verbinden sich nicht eindeutig mit Nord Stream 2. Es gibt ja auch Nord Stream 1, über diese Pipeline sprechen wir immer weniger. Und die nötige Gasversorgung für Deutschland ist durch das bestehende Netz und auch weitere schon bestehende Pipelines über Polen, die Türkei und durch die Ukraine abzudecken. Das heißt, das Argument, dass wir unbedingt Nord Stream 2 brauchen, um unseren Gasbedarf mittelfristig, der sich ja dann auch verändern wird, zu decken, greift nicht.
Herr Krause, die klare Erwartung ist in Washington, dass ein russischer Einmarsch in die Ukraine das Aus für Nord Stream 2 bedeuten muss.
Das ist sicherlich, aber wenn es jetzt keinen Einmarsch gibt, was dann? Das ist ja die Frage. Also wir müssen da einfach abwarten. Was wird in den nächsten Wochen geschehen? Ich habe vorhin so eindeutig Nein gesagt. Natürlich ist das eine Hoffnung.
Auf die Frage, droht ein Krieg? Ja, genau.
Genau, da habe ich hinter mich selbst erschreckt über dieses Nein, das ich da... Aber ich glaube, dass es nicht passieren wird. Ich glaube, wir müssen abwarten. Und das Zertifizierungsverfahren läuft ja. Und wenn es tatsächlich sein sollte, dass es zugelassen wird, dass das durchkommt, dann denke ich, und es gibt keinen Angriff, sondern es wird Verhandlungen geben, wie wir ja alle hoffen, dann wird es wohl auch eine Zulassung geben und dann wird auch Gas durch Nord Stream 2 fließen. Ich frage auch immer, wenn Leute sagen, ihr müsst Nord Stream 2 abschalten, dann frage ich immer, und was ist mit Nord Stream 1? Mhm. Also wenn wir uns ganz unabhängig machen wollen von russischem Gas und russischem Öl, in dieser Argumentation darf man natürlich eines nicht vergessen. Als das Erdgasröhrengeschäft begann, bekamen wir 3 Milliarden Kubikmeter. Wenn Nord Stream 2 dazukommt, bekommen wir 110 Milliarden Kubikmeter. Und ein Teil, oder man darf auch nicht vergessen, dass der Wohlstand in der Bundesrepublik, in Europa, auch durch russisches Gas möglich geworden ist. Wir haben, ich habe hier nun viele Präsidenten erlebt, von Gorbatschow, Jelzin, Putin, Medvedev. Es kann auch wieder sein, dass irgendwann ein anderer kommt, muss ja sein, und dann werden möglicherweise die Beziehungen zu Russland auch wieder, zu Deutschland, zwischen Deutschland und Russland wieder ganz andere werden.
Ja.
Also, ich denke, dass man da sehr vorsichtig sein muss.
Richard Rath fragt per Mail, was spricht gegen eine wirtschaftliche Doppelintegration der Ukraine, sowohl in die Europäische Union als auch in eine eurasische Zollunion, auch mit Russland? Frau Sasse.
Ja, zum einen hätte man längere Zeit über Möglichkeiten nachdenken können, wie man Orientierung in verschiedene Richtungen miteinander verbindet. Aber die Entscheidung ist gefallen. Die Ukraine hat ein EU-Assoziierungsabkommen unterschrieben. Dazu gehört ein weitreichendes Freihandelsabkommen. Und das ist, da geht es um eine schrittweise Integration in den EU-Binnenmarkt. Da sind Bedingungen dran geknüpft. Das ist auch ein längerfristiger Prozess, der mit auch Reformen, auch für die Ukraine kostspieligen Reformen verbunden ist. Das heißt, da ist eigentlich das nicht vorstellbar, dass eine, und auch nicht gewünscht aus der Ukraine, dass es parallel dazu zu einer wie auch immer gearteten Integration in die Eurasische Wirtschaftsunion kommt. Rückblickend, aber wie gesagt, das ist nur rückblickend, hätte man sich auch aus beiden Perspektiven, aus der Sicht Russlands, was ja dominierend ist in der Eurasischen Wirtschaftsunion, die ist in dieser Form auch erst übrigens nach dem Euromaidan, wo wir angefangen haben heute, die richtig entstanden ist und auch an dem Beispiel der EU sich orientiert in vieler Hinsicht, obwohl sie noch nicht so funktioniert und natürlich kein demokratisches Gremium hat in sich. Aber da hätte man über andere Arten der Kompatibilität nachdenken können. Das hat man aber auf EU-Seite immer abgelehnt und dafür ist es einfach zu spät.
Milena Klippingert ruft uns an aus München. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen oder grüß Gott.
Grüß Gott.
Ja, ich freue mich sehr, dass der eher östlich gelegene Sender der ARD das Thema Ukraine jetzt auch wirklich sehr genau betrachtet. Das ist eben auch meine Wahrnehmung, dass Osteuropa kaum vorkommt in der Wahrnehmung eben sozusagen des Westens. Ich mache mir auch tatsächlich Sorgen wegen dieser Situation, gerade jetzt Ukraine. Wir hatten ja zuvor noch mit der Kanzlerin Merkel wirklich eine Osteuropa-Versteherin, sogar auch jemand, vor dem Putin in irgendeiner Weise vielleicht auch Respekt hatte ich den Eindruck. Ja, und dieser Aspekt, ja, interkulturelle Kompetenz oder Experten zum Thema Osteuropa, die sehe ich in der jetzigen Regierung nicht. Und das halte ich eben auch für eine ziemlich große Gefahr.
Also haben Sie persönliche Beziehungen, Frau Klippingert, zu Osteuropa? Weil Sie sagen, ich mache mir sehr große Sorgen und ich bin sehr froh, dass das Thema aufgegriffen wird.
Ja, also ich selber komme aus Polen. Mhm. Das ist schon ein paar Jahre her. Sprachlich merkt man es nicht an. Ja, und ich arbeite mit Studenten aus verschiedenen Ländern. Ich hatte auch eine ukrainische Studentin in der Zeit, als die Krim überfallen wurde. Das sind alles dann sehr bewegende Zeiten. Natürlich, irgendwo sind auch die Osteuropäer ein bisschen bescheiden, weil sie eben nicht das Geld haben, was im Westen steckt und das Geld regiert ja irgendwie doch ein bisschen die Welt. Insofern hauen die nicht so auf den Putz. Und
wem gilt Ihre Sorge in erster Linie?
Der ukrainischen Bevölkerung. Ja, also die Menschen jetzt eben tatsächlich in der Ukraine, wie es da weitergeht, und auch den anderen osteuropäischen Staaten letztendlich, die immer mehr in die Zange des ehemaligen Imperiums sozusagen, der ehemaligen Sowjetunion auch fallen. Also man hat natürlich jetzt auch in letzter Zeit ungern hingeguckt nach Osteuropa, weil da die nationalistischen Tendenzen so groß geworden sind, dass man sagt, naja, die haben jetzt echt ganz andere Probleme. Und das, glaube ich, war auch ein Fehler, wegzusehen.
Frau Sasse, was sagen Sie zu dem Aspekt, dass Angela Merkel ein besseres, ein gutes Auge hatte für Osteuropa, während Olaf Scholz sich noch ein bisschen zurückhält? Wenn ich das richtig interpretiere, was Sie gesagt haben, Frau Klippingert.
Es ist auf jeden Fall richtig, Frau Klippingert, das sehe ich genauso, dass Angela Merkel insbesondere für Russland einen guten Blick hatte und auch einen direkten Draht hatte. Und dass es dort wirklich eine Beziehung des Respekts gab. Und sie hat sich immer wieder um den direkten Draht zu Putin in jeder Krise bemüht und konnte das vermutlich wie kein anderer EU-Politiker oder keine andere EU-Politikerin. Und das hinterlässt nach so vielen Jahren der Merkel-Ära hinterlässt das jetzt eine Lücke. Und da ist noch nicht klar, ob das die deutsche Regierung sein kann, ob das Olaf Scholz sein kann oder Annalena Baerbock oder jemand anders aus der EU. Und man sieht es im Moment nicht wirklich. Nun ist natürlich die deutsche Regierung auch noch nicht so lange im Amt. Ich sehe da vor allem das Problem, dass gleich in den ersten Wochen keine besonders kohärente und klare Position in Bezug auch auf die jetzige Krise zu sehen war. Und man sieht, dass Olaf Scholz auch einige der ambivalenten Töne, die auch Merkel immer angeschlagen hat, fortgesetzt hat. Also jetzt zum heutigen Zeitpunkt, er hat es seitdem etwas revidiert und jetzt ist ja auch Nord Stream 2 als mögliche Sanktion auf dem Tisch. Aber er hat auch ganz prominent gesagt, es sei ein privatwirtschaftliches Projekt. Und wie man das sagen kann, ohne die geopolitischen Implikationen, die so ein Projekt immer mit sich bringt, das wirkt einfach naiv oder politisch eben bewusst so gewählt. Das ist unglücklich. Und das hat auch Merkel immer getan. Mhm. Sie hat es immer, einerseits war sie wichtig für den direkten Kontakt. Sie war wichtig, um das Normandie-Format zu erhalten, überhaupt in Gang zu bringen. Sie war eine treibende Kraft auch hinter dem EU-Sanktionsregime gegenüber Russland. Aber es gab immer diese Ambivalenz. Nord Stream 2 wurde immer ausgeklammert. Und das ist der eine Aspekt, den Scholz so sichtbar aufgegriffen hat. Und das zur jetzigen Situation ist eine problematische Äußerung gewesen.
Welche Sanktionen gäbe es denn überhaupt noch, außer die Gaspipeline Nord Stream 2 nicht in Betrieb zu nehmen?
Ja, es gibt eine Reihe weiterer wirtschaftlicher Sanktionen, die ja auch im Gespräch sind. Eine, die sehr weit gehen würde, ist der Ausschluss Russlands aus dem internationalen Zahlungssystem SWIFT. Es gibt aber auch davon abgesehen weitere Möglichkeiten, russische Banken vom internationalen Zahlungsverkehr auszuschließen oder es zu erschweren. Man kann auch gegen weitere Individuen vorgehen in Putins engerem politischen und wirtschaftlichen Zirkel. Es gibt eine Reihe von neben und mit Nord Stream 2, möglicherweise auch ein Moratorium bei Nord Stream 2, verschiedene Möglichkeiten. Man hat die jetzt bewusst nicht genau benannt, was meines Erachtens ein etwas problematisches Kalkül ist. In dieser Situation würde es, glaube ich, helfen zu sagen, wenn das passiert, dann folgt das. Und man hat es bewusst Fuß gehalten auf US, auch auf EU-Seite, weil man sich einfach auch intern nicht einig ist. Und das weiß natürlich auch der Kreml und das ist eine Schwäche der EU und auch der westlichen Politik.
Milena Klippingert, danke für den Anruf aus München. Ludger Gajar aus Göttingen schreibt per Mail, hat Putin einen durchdachten Plan oder ist er von Irrationalismen bestimmt, wenn ein echter Plan vorliegt? Welche Ebene ist dominant? Wir fragen jetzt erstmal Frau Sasse, hat Putin einen durchdachten Plan, ja oder nein? Sagt mal beide nur ja oder nein, wenn es geht.
Geht leider, glaube ich, nicht so genau.
Gut, dann frage ich sofort weiter. Wenn ein echter Plan vorliegt, sagt Herr Gajar, welche Ebene ist dann dominant? National, die Wiederherstellung alter Größe aus Zaren- und Sowjetzeiten. Regional, die Neuordnung Osteuropas in der Tradition sowjetischer Satellitenstaaten. Global, gleichberechtigter Spieler mit den Großmächten USA und China. Fangen wir mal national an. Wiederherstellung alter Größe aus Zaren- und Sowjetzeiten, Frau Sasse.
Vielleicht fange ich ganz kurz an mit diesem Begriff irrational, der eben auch klang. Ich finde das eine sehr wichtige Frage. Und auch wenn wir in Putins Kopf natürlich nicht hineinschauen können, finde ich es bedenklich, dass wir häufig über Russland und Putin insbesondere als irrationalen Akteur sprechen. Ich sehe wenig Irrationales in seinem Handeln und er nutzt Gelegenheiten, wie sie sich ihm präsentieren. Und er bereitet verschiedene Optionen und Szenarien vor. Bei den Zielen, worum es geht es jetzt? Es geht nicht um die direkte Wiederherstellung eines Einflussbereichs und eines Systems, wie es entweder im Zarenreich oder in der Sowjetunion bestanden hat. Das ist auch im Kreml klar, dass das nicht geht. Aber Ansprüche und Denkmuster, die sich aus dieser Zeit erhalten haben, die sehen wir, die spiegeln sich genau in diesem Gedanken, eine Einflusszone zu haben, diese auch noch stärken zu wollen, ausdehnen zu wollen. Und da spielt die Ukraine eine große Rolle. Es ist eigentlich eine Mischung aus all diesen, ich glaube, es waren drei Elemente, die eben angesprochen wurden. Und es steht in der Tat auch die Idee einer Neuordnung nicht nur Osteuropas, sondern auch der europäischen Sicherheitsarchitektur auf dem und der transatlantischen Sicherheitsarchitektur auf dem jetzt auf der Agenda und auch global so anerkannt zu werden, global mitzuwirken, neben den USA, neben China insbesondere. Das ist also eigentlich eine Mischung von allem. Das Wichtigste ist, glaube ich, würde ich sagen, die Neuordnung, der Versuch, die Sicherheitsarchitektur in Europa neu zu ordnen. Mhm. Und die anderen beiden Dinge sind Teil davon.
Matthias Gurt ruft uns an aus Frankfurt am Main. Guten Morgen, Herr Gurt.
Guten Morgen. Mir ist es wichtig, noch mal einen ganz anderen Aspekt in die Diskussion einfließen zu lassen. Und zwar ein Interesse der amerikanischen Außenpolitik. Also ich darf mal behaupten, denke ich, dass spätestens seit 1917 dass ein absolut prioritäres Interesse der amerikanischen Außenpolitik doch das ist, was ja auch die Historie abbildet, dass ein Zusammengehen erstmal zunächst Deutschlands und Russlands verhindert werden sollte, was ja auch gut ist, dass das verhindert worden ist. Da gab es ja unheilvolle Dinge. Aber auch heutzutage ein Zusammengehen von Europa und Russland unbedingt nach amerikanischer Interessenslage zu verhindern ist. Und entsprechend verhält sich Amerika ja auch. Daraus ableitend erinnere ich an die Rede, die Putin 2001 im Deutschen Bundestag gehalten hat, wo Putin wirklich den Arm ausgestreckt hat in Richtung Westen, da etwas zu tun. Und ich appelliere an die Europäische Union und auch an Deutschland, doch ja, vielleicht einen freundschaftlichen Appell an die russische Bevölkerung zumindest zu richten und natürlich auch an die Administration zu sagen, wir sind offen für euch, euch aufzunehmen in Europa, auch in die EU. Es wäre, also das ist doch eigentlich auch das europäische Kerninteresse. Was hätten wir für Möglichkeiten mit den russischen Rohstoffen, mit den Möglichkeiten, die Russland bietet? Und ich erinnere auch nochmal daran, dass Russland ein ureuropäisches Land ist. Wenn ich nur daran denken und erinnern darf an die russischen Künstler, die Schriftsteller, die Komponisten, das ist europäische Literatur, europäische Kunst und das gehört nach Europa.
Ich finde das wunderbar, Herr Gurt, dass Sie das sagen. Ja. Entschuldigen Sie, dass ich Sie unterbreche, weil ich mich immer genau in dem Zusammenhang gefragt habe, warum hat Putin zum Beispiel das Memorial verbieten lassen, das Menschenrechtszentrum, dessen Arbeit Ende Dezember verboten wurde? Warum, wenn noch dieser Geist, ich verstehe es nicht.
Wir müssen trennen zwischen Russland und Putin. Putin hat dort eine Kleptokratie entwickelt, eine Oligarchie, das erleben wir übrigens auch in Amerika, wenn wir ehrlich sind. Nicht ganz so offensichtlich, aber das ist so. Und ich möchte bei der Gelegenheit auch nochmal einen Appell richten an meinen Vorredner, der von der sogenannten Demokratie sprach. Winston Churchill sagte schon, Demokratie ist die schlechteste Regierungsform außer allen anderen. Also hier in Deutschland kann ein Matthias Gurt noch anrufen und offiziell seine Meinung kundtun. In Ungarn ist das nicht mehr möglich. In Polen ist das nur noch sehr eingeschränkt möglich.
In Russland?
In Russland sowieso nicht. Sowieso nicht. Aber wir haben eine Chance, wenn wir unsere Arme öffnen und sagen, wir sind offen, euch aufzunehmen, euch nach Hause zu holen, nach Europa. Damit wächst natürlich auch ein Einfluss, den Russland mit 130 Millionen Bürgern auch hätte. Ja, also wir kommen Ihnen da dann auch sehr stark entgegen. Und dann
Herr Krause, jetzt Sie, nein, Herr Gott, das ist alles so wichtig, was Sie sagen. Nein. Hermann Krause soll dazu was sagen, bitte.
Ja, also ich habe, es gibt hier ja einen wunderbaren Radiosender, Echo Masquer, da können die Hörer anrufen. Also es ist nicht ganz so, dass die Medien, die elektronischen Medien, also das Fernsehen und dergleichen, okay, das ist in der Hand des Kreml, aber es gibt immer wieder noch einzelne Inseln, wo auch Leute sich zu Wort melden, auch im Internet. Das ist jetzt alles gefährlicher geworden. Okay, das lassen wir jetzt mal weg. Aber ansonsten, Herr Gurt, sprechen Sie mir natürlich aus der Seele. Ich lebe ja jetzt schon über 20 Jahre hier und ich weiß nur, dass die russische Bevölkerung, die Sie ja gerade erwähnten, ein unglaubliches Interesse daran hat, mit Deutschland, mit Europa freundschaftliche Beziehungen zu haben. Es ist überhaupt nicht das, was in der aktuellen Politik stattfindet, hat nichts mit dem zu tun, was die Leute denken. Die Menschen sind ganz anders. Die freuen sich darüber, nach Deutschland reisen zu können oder wenn Deutsche hierher kommen oder wenn Amerikaner hierher kommen. Das ist durchaus nicht so, dass es da irgendwelche Feindbilder gibt, sondern das Gegenteil ist eigentlich der Fall. In all den Jahren, die ich hier lebe, bin ich nie als Deutscher in irgendeiner Weise angefeindet worden und in meiner jetzigen Funktion als Leiter der Kriegsgräberfürsorge hier erlebe ich das noch viel mehr, dass man, und das hat ja Frau Baerbock auch wunderbar ausgedrückt, dass man die Hand zur Versöhnung ausstreckt und dass man sagt, lass uns zusammenarbeiten. Und das Argument, das Sie vorhin angeführt haben, die Amerikaner, es wird überall gesagt, lass die Amerikaner außen vor, Deutschland, Russland zusammen, Bodenschätze, Technologie, unsere Improvisationskunst, eure Ordnungsfähigkeit, euer Hang zur Ordnung, lasst das zusammentun und wir werden gut zusammenleben können und was schaffen können. Also in der Bevölkerung ist dieser Wunsch, mit Deutschland und mit Europa Frieden zu haben, ganz, ganz extrem vorhanden. Und ich glaube auch in gewissem Maße in der politischen Elite. Denn worum geht es? Nur ganz kurz, es geht ja um die Frage Einflusssphären. Lassen wir Russland eine Einflusssphäre zu, ja oder nein? Russische Monroe-Doktrin, kann man nachlesen, also die Monroe-Doktrin, was das bedeutet. Und da muss ich sagen, haben wir eigentlich viel versäumt, hat der Westen viel versäumt. Man muss Russland, und da stimme ich auch mit Frau Sasse überein, man muss Russland einfach zugestehen, dass eine Einflusssphäre existiert und darüber muss jetzt verhandelt werden.
Herr Gurt, Sie hatten noch einen letzten Aspekt.
Ja, ich hatte noch einen letzten Aspekt. Dennoch haben wir es jetzt mit einem kleptokratischen Regime zu tun. Das Vermögen von Putin wird auf 40 Milliarden geschätzt und wir müssen natürlich da auch jetzt erstmal Einhalt gebieten. Das bedeutet, dass natürlich Nord Stream 2 zur Disposition steht und das bedeutet auch, dass die Grünen, ich bin selber Grüner, ich habe selber gegen Atomkraft demonstriert in Burgdorf. Dennoch müssen wir vielleicht den finnischen Grünen folgend auch Atomenergie als Brückentechnologie und gegebenenfalls um Erdgaslieferungen kompensieren zu können, mitdenken. Tun wir das nicht, ist das meines Erachtens nach leider unverantwortlich. Das noch so als Aspekt angebracht.
Sagt Matthias Gurt aus Frankfurt am Main. Ich danke Ihnen sehr für den Anruf und wir läuten die letzte Runde ein im Ukraine-Russland-Konflikt. Wie soll sich Deutschland positionieren? Heute unser Thema, das wir auch mit Josef Göbel in Berlin besprechen. Guten Morgen, Herr Göbel.
Guten Morgen.
Wie ist Ihre Einschätzung?
Ich knüpfe an die Einflusssphären. Das verbindet vielleicht dann die Bevölkerung und die Regierenden. John Steinbeck und Robert Capa haben 1947, die beiden bekannten Kriegsautoren, haben Russland bereist und mit der Bevölkerung versucht, in Kontakt zu kommen. Und die ließen sich da von den Menschen fragen, wie kommt es, wenn wir Mexiko zu unserem Bündnispartner machen würden, da wäre ein großes Aufschreien. Und wenn ihr die Türkei zum Bündnispartner macht, sollen wir stillhalten. Leider ist die Situation immer noch so, sie wäre von dem Gedanken von Gorbatschow überwunden worden, diese Einflusssphären-Gedanke. Aber deshalb müssen wir ihn wohl heute respektieren und jetzt in unsere Überlegungen mit einbeziehen.
Das bedeutet?
Das bedeutet, dass das ganze martialische Drohgerede Unsinn ist, sondern man muss diesem Gedanken Recht geben und dann muss man um des großen Friedens willen versuchen, Ja, auch bei den osteuropäischen Staaten, die in der NATO sind und die noch nicht in der NATO sind, zu bedenken geben, dass die Sicherheitsinteresse Russlands auch da ist und sie sich nun mal in dieser Randlage zu dieser Einflusssphäre befinden.
Hm. Herr Krause, Herr Göbel hat das wichtige Wort Frieden genannt. Hat Russland Interesse an einer friedlichen Lösung? Also wenn man auf den Truppenaufmarsch guckt, dann ist es dafür eigentlich kein Signal.
Aber natürlich hat Russland daran ein Interesse, das Ganze diplomatisch und friedlich zu lösen. Denn alles andere wäre ja verheerend. Es gibt ja genügend Militärstrategen, die in den letzten Tagen darüber spekuliert haben, was kann passieren. Überall kommt heraus, dass Tausende von Menschen sterben werden, wenn Mariupol oder Kiew oder was auch immer angegriffen werden sollte und besetzt werden sollte. Und das würde ja bedeuten, dass Russland auf der internationalen Bühne eine derart dramatisch schlechte Rolle spielen würde und würde von Sanktionen überhäuft und die russische Wirtschaft und weiß der Himmel, man mag es sich überhaupt gar nicht vorstellen. Deshalb denke ich, man muss auch zum Beispiel Außenminister Lavrov ernst nehmen, wenn er sagt, wir haben nicht vor, die Ukraine zu überfallen. Er hat dann hinterher noch einen anderen Satz dran gehängt, aber dieser Satz ist für mich eigentlich entscheidend. Ich finde, was jetzt passieren muss, ist eben die Frage, wir müssen über Einflusszonen reden, wir müssen die Bedenken Russlands ernst nehmen. Es geht hier nicht um Recht. Das ist das ganz Komplizierte dabei. Es geht nicht darum, in der jetzigen Situation, wer hat Recht. Der Kollege aus Lemberg, aus Lviv, der hat natürlich in seiner Argumentation möglicherweise Recht. Aber das ist nicht die Frage, sondern die Frage ist, wie kommt man aus dieser Krisensituation heraus und wie können wir einen militärischen Zusammenstoß, ich will jetzt nicht von Krieg sprechen, aber einen militärischen Zusammenstoß verhindern. Das ist die zentrale Frage, die müsste sowohl den Westen wie auch hier Russland unmittelbar dazu bringen, jetzt Verhandlungen aufzunehmen und darüber zu reden, was können wir tun.
Frau Sasse zu Herrn Göbel.
Ja, generell hat auch Russland natürlich an Frieden Interesse, aber es riskiert bewusst Krieg momentan. Und ich denke, wir müssen ganz klar da in den Blick nehmen, dass Russland der Ukraine insbesondere bei dem Denken an Einflusszonen auch die nationale Souveränität und territoriale Integrität abspricht und damit sich auch gegen, wenn wir wieder bei auch internationalen Abmachungen sind, auch über das, was in den frühen 90ern unter anderem im Budapest-Memorandum festgehalten wurde, das hat Russland unterschrieben, darüber setzt man sich hinweg. Und das sind natürlich diese Aspekte, da spiegelt sich das Denken über Einflusszonen, aber das ist natürlich ein Anspruch, der mit unserem Verständnis vom internationalen Recht nicht vereinbar ist. Und Einflusszonen anzuerkennen, das klingt sehr nach dem 19. und frühen 20. Jahrhundert. Das ist genau das Denken von Wladimir Putin. Deshalb will man auch zum Beispiel an der EU vorbeiverhandeln, direkt mit den USA. Aber ich sprach vorhin von dem Ernstnehmen von Bedrohungswahrnehmungen, sowohl den russischen als auch den baltischen, polnischen und ukrainischen und so weiter. Das ist aber etwas anderes und ich glaube, diese Nuance ist schon wichtig, als zu akzeptieren, es gibt Einflusssphären. Ich glaube, unser Denken ist eigentlich eines, wo wir sagen, das gibt immer wirtschaftliche Verflechtungen, Abhängigkeiten, es gibt kulturelle Verflechtungen und so weiter. Aber das als Einflusssphäre zu definieren, das ist ein anderes Denken und das verbindet sich nicht mit dem, wofür eigentlich Demokratien in Europa und auch die EU stehen.
Herr Göbel, danke für den Anruf aus Berlin und wir gehen noch zu Holger Krause in Halle an der Saale. Guten Morgen, Herr Krause.
Ja, wunderschönen guten Morgen in die Runde. Spannende Diskussion, wie fast immer, wenn ich die Gelegenheit habe, Radio beizuhören, meistens Frühstück. Jetzt baue ich gerade einen Tannenbaum ab nebenbei. Und das geht deswegen, weil ich Ohrkopfhörer habe. Ja, ich wollte mich zurück zu Wort melden. Ich habe nicht alle Beiträge gehört, weil ich meiner Frau zuliebe auch das Radio mal runterspielen musste beim Frühstück. Aber eine Erfahrung. Ich bin ja nur ostsozialisiert, mit russischer Sprache aufgewachsen, russische Kontakte über Brief, Freundschaft verordnet. Dann kam die Wende, eine ganz klare Westorientierung, Russland verblasste. Und mit der jüngsten Tochter meiner Frau, die im Gymnasium Russisch eingewählt hat, zu aller Überraschung, kam partnerschaftlicher Schulaustausch. Mhm. Wir haben eine junge russische Studentin nicht nur im Schulaustausch, sondern später mit ihren Bemühungen hier, und zwar weit aus dem Ural, aus Ufa, das ist die Partnerstadt auch von Halle, über eine längere Zeit bei uns zu Gast zu nehmen. Und wir haben viele Erfahrungen da gesammelt, die trotz dieser Vorkenntnisse immer wieder fast schwarz-weiß rasterartige Vorurteile provozierten und die man korrigieren musste. Und um ein Beispiel zu nennen, Wir hatten eine Familienfeier, größere Runde, und dann kriegte jemand, einer der Gäste, mit, dass sie aus Russland kommt. Und die erste Frage war, na, was macht denn euer Putin da? Und die junge Frau, 19 Jahre, ist in Tränen ausgebrochen, weil sie sich für ihren Putin rechtfertigen musste. Aber sie kann da nichts dafür. Mhm. Und das hat uns so betroffen gemacht, dass wir gemerkt haben, wir nehmen eine Menschengruppe, Bevölkerung, wie es vorhin zitiert worden, in so eine Art Kollektivhaftung. Aber das muss man klar trennen. Und meine Frage geht in die Richtung, diesen Kulturausstatt zu befördern, auf schulischer Ebene, auf wissenschaftlicher Ebene, auf kommunalpolitischer Ebene, wäre im Grunde ein ganz starkes Signal, dass man auch, und vor allem wirtschaftlicher Handlerebene, die Russland dort Perspektiven aufzeigen, mhm, aber auch letztendlich dann Verständnisebene, die nicht nur mit Politik und Diplomatie was zu tun hat, sondern mit uns Menschen, ja, weil wir da einen ganz anderen Bezug bekommen und uns nicht, ich sage mal, dann immer von Expertenmeinung abhängig machen müssen.
Ja.
Das ist im Grunde der Punkt.
Holger Krause, ich vermute, Hermann Krause sieht das genauso wie Sie, Herr Krause.
Wir sind nicht verwandt, ich sehe es genauso. Es gibt eben nichts Wichtigeres als den Austausch zwischen Menschen. Und gestern sagte mir jemand, wenn wir sowas wie einen Friedensmarsch veranstalten würden, Ukrainer, Russen, Deutsche, Polen, wer auch immer daran teilnehmen würden, die würden sich alle bestens verstehen und würden sagen, was soll denn diese ganze Entwicklung? Aber sie ist nun einmal da. Mhm. Und wenn ich noch ganz kurz, ich habe mich in den letzten Tagen nur mit viel Reden von Lavrov und von Putin und wer sich alles noch geäußert hat, stellvertretender Außenminister, beschäftigt. Ich glaube, wenn ich einen kurzen Blick in die Zukunft werfen darf, ich glaube nicht, dass es einen Angriff auf die Ukraine geben wird. Ich glaube stattdessen etwas ganz anderes. Ich fürchte, dass Russland Raketen aufstellen wird und dass wir dann gezwungen sein werden, wieder neu zu diskutieren darüber, wie wird die Zukunft Europas aussehen. Und meine Vorstellung, vielleicht wird es so etwas wie einen Friedensvertrag zwischen der NATO und zwischen Russland geben. Vielleicht macht man eine neue KSZE-Runde über mehrere Jahre angelegt, über 2 Jahre. OSZE ist es ja jetzt. Also, dass es wieder ein Forum gibt, wo man miteinander redet und wo man die Bedenken Russlands sowohl wie auch die Bedenken der Ukraine und der anderen osteuropäischen Staaten integriert und da eine Lösung findet. Das ist meine Vorstellung am Ende dieser Sendung.
Ein Forum, in dem man miteinander redet, das hatten wir heute auch. Ich danke Holger Krause aus Halle an der Saale für den Anruf. Ich danke Ihnen, Frau Sasse, Direktorin des Zentrums für Osteuropa und internationale Studien in Berlin, sowie Hermann Krause, dem ehemaligen Russland-Korrespondenten, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns. Ihre Prognose, Frau Sasse, in 10 Sekunden, die wir noch haben?
Ja, im besten Fall ergibt sich, ähnlich wie Herr Krause gerade sagte, die Möglichkeit, über einen längeren Zeitraum neue Verhandlungsspielräume zu schaffen. Und ich glaube zwar nicht, dass es einen großen Vertrag in absehbarer Zukunft geben wird, wo man das alles klärt, aber selektiv anzufangen und zumindest da anzusetzen, wo wir ja hinter die Zeiten des Kalten Krieges zurückgefallen sind, nämlich bei Rüstungskontrolle, das wäre schon ein guter Start. Und auch das Normandie-Format sollten wir vielleicht noch kurz erwähnen, Verhandlungen, um auch den Krieg im Donbass weiter politisch, diplomatisch anzugehen. Da bewegt sich einiges gerade. Vielleicht ist es ein Türöffner auch aus dieser derzeitigen Krise heraus.
Danke an alle, die sich beteiligt haben an dieser Sendung und weiterhin viel Vergnügen mit dem Programm von Deutschlandfunk Kultur.